Deutschlandfunk, Marktplatz.
Heute mit Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen. Manchen Menschen schlägt die Jahreszeit tatsächlich aufs Gemüt. Der trübe Himmel und die kurzen Tage sorgen nicht selten für den berühmten Winterblues. Da kann dann ein Kurzausflug in den sonnigen Süden die Stimmung schnell wieder aufhellen. Wäre da nicht die Sache mit dem Klimaschutz? Schließlich hat sich inzwischen längst herumgesprochen, dass gerade Flugreisen besonders schlecht sind für das Klima. Inzwischen gibt es sogar ein passendes Wort dazu, das das ungute Gefühl wegen der CO2-Bilanz beim Reisen beschreibt. Die sogenannte Flugscham. Sie soll angeblich dafür sorgen, dass Menschen, zumindest in Schweden, deutlich weniger das Flugzeug benutzen, als das früher der Fall war. Ob dieses Schamgefühl wirklich angebracht ist und wie wir klimafreundlicher reisen können, darum geht es in dieser Sendung. Unser Thema deshalb heute im Marktplatz. Bus und Bahn statt Flugzeug oder wie können wir klimafreundlicher reisen? Hier bei mir im Studio begrüße ich dazu als Experten Manfred Treber von der Umwelt- und Entwicklungshilfeorganisation Germanwatch. Der ist mit Bus und Bahn aus Bonn angereist. Herr Treber, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Aus unserem Berliner Funkhaus sind uns zugeschaltet Nicole von Stockert vom Bundesverband der Tourismuswirtschaft und Jakob Greichen, Klimaexperte beim Öko-Institut. Auch Ihnen beiden ein herzliches Willkommen. Ich hoffe, Sie können uns auch gut hören.
Jawohl, schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Und aus Hamburg zugeschaltet ist uns außerdem noch Petra Thomas vom Forum Anders Reisen, einem Verband für nachhaltigen Tourismus. Liebe Frau Thomas, dann schicke ich noch ein freundliches Moin in den hohen Norden. Schön, dass auch Sie dabei sein können.
Ja, ein herzliches Moin zurück aus Hamburg.
Und wir freuen uns natürlich hier beim Marktplatz auch immer über Ihre Fragen und Anregungen rund ums Thema klimafreundliches Reisen. Plagt Sie beim Urlaubsplanen inzwischen auch die Flugscham? Achten Sie vielleicht schon länger auf den Klimaschutz beim Reisen und haben vielleicht gute oder eher schlechte Erfahrungen dabei gemacht? Nutzen Sie die Möglichkeit, beispielsweise für Ihre Flugreisen Ihre CO2-Emissionen zu kompensieren? Haben Sie Fragen zu tatsächlichen oder vermeintlich klimafreundlichen Reiseangeboten? Tja, und was glauben Sie vielleicht, wie wird sich unsere Art, Urlaub zu machen, in den nächsten 10 bis 20 Jahren wohl verändern oder verändern müssen? Melden Sie sich, wir freuen uns auf Ihre Mails und Anrufe rund ums Thema klimafreundliches Reisen. Unser Thema heute im Marktplatz: Bus und Bahn statt Flugzeug oder wie können wir klimafreundlich reisen? Frau von Stockert, in Schweden lassen sich ja angeblich die Auswirkungen der sogenannten Flugscham schon beobachten. Dort soll die Zahl der Passagiere auf Inlandsflügen immerhin um 8% seit Beginn dieses Jahres gesunken sein, vermeldet der Flughafenbetreiber dort. Machen sich Ihre Mitgliedsunternehmen im Bundesverband der deutschen Tourismuswirtschaft inzwischen auch schon Sorgen?
Sorgen würde ich nicht sagen. Ich glaube, Gedanken macht sich jeder mittlerweile um das Thema. Ich glaube, das Thema ist in der Branche angekommen. Aber an den bisherigen Zahlen des Jahres lässt sich das zumindest noch nicht ablesen, dass jetzt die Flugzahlen deutlich eingebrochen wären. Bis Mitte des Jahres haben die Flughäfen noch steigende Zahlen vermeldet. Im September war eine leichte Stagnation zu vermerken. Aber im Ganzen würde ich sagen, sind die Deutschen nach wie vor ein reisefreudiges Völkchen.
Mhm. Wie groß sehen Sie denn den Anteil Ihrer Branche am Klimawandel?
Wir tragen zum Klimawandel bei, denn im Jahr 2019 ist Mobilität einfach noch nicht CO2-neutral möglich. Das ist Fakt, das ist aber auch in vielen anderen Branchen so. Es gibt Zahlen, die zum Beispiel sagen, dass der Flugverkehr knapp 3% zum Klimawandel beiträgt, zum CO2-Ausstoß beiträgt. Innerdeutscher Verkehr, der ja auch so oft gescholten wird, nur 0,3%. Also insofern, glaube ich, muss man die Zahlen auch immer in Relationen sehen.
Da auf die Zahlen kommen wir, glaube ich, gleich nochmal genauer. Was tut denn Ihr Verband in Sachen Klimaschutz bisher?
Also die Branche ist in der Frage engagiert, weil es natürlich auch im Sinne der Branche ist. Auch die Tourismusbranche ist auf, eine schöne Umwelt, auf intaktes Klima angewiesen. Insofern, das ist uns ein Anliegen und es wird geforscht. Also gerade so in Richtung Kraftstoffe wird viel geforscht bei den Airlines, auch bei den Kreuzfahrern. Es gibt Produkte wie LNG, also Flüssiggas im Kreuzfahrtbereich, das mittlerweile eingesetzt wird auf Schiffen. Es gibt Power to Liquid, das ist ein synthetischer Kraftstoff im Airline-Bereich, der keine graue Theorie mehr ist, der aber noch nicht die Massenproduktion erreicht hat. Mhm. Und in anderen Bereichen geht es natürlich auch um Energieeinsparen. Also es gibt zum Beispiel die Energiekampagne Gastgewerbe, ist die Hoga Bundesverbandes im Hotel- und Gaststättenbereich, wo einfach den einzelnen Unternehmern Anleitungen gegeben werden, wie im täglichen Betrieb Energie eingespart werden kann und damit natürlich auch CO2.
Ja, gehen wir weiter zu Herrn Greichen vom Öko-Institut, der mit Ihnen in Berlin im Studio sitzt. Herr Greichen, wenn das alles eigentlich auf einem ganz guten Weg ist, können wir dann also vielleicht in Zukunft doch wieder weiter nach Mallorca oder Thailand in den Urlaub fliegen, oder ist das doch keine so gute Idee?
Es ist tatsächlich passiert was. Andererseits ist der Wachstum der Emissionen des Flugverkehrs ungebrochen.
Also wir reden momentan nicht so sehr über Reduktionen beim Flugverkehr, bei den Emissionen, sondern die nehmen eher noch zu, oder?
Sie nehmen deutlich zu, um mehrere Prozent pro Jahr. Und auch die Annahmen der Flugverkehrsbranche zeigen dieselbe Richtung. Deshalb, ich fürchte, das ungebremste Fliegen, wie wir uns das alle vielleicht gerne wünschen, wird so klimaverträglich nicht möglich sein. Die Frage ist zum einen natürlich, wie kann man die Klimaauswirkungen des Fliegens reduzieren? Und da hat ja Frau von Stockert auch schon viel gesagt. Energieeffizienz, alternative Treibstoffe. Aber gleichzeitig ist, glaube ich, auch die Vorstellung, dass wir alle immer mehr fliegen, nicht klimaverträglich auch in Zukunft umzusetzen. Also weniger fliegen und vielleicht mehr lokale Reisen werden Teil der Antwort auf den Klimawandel sein müssen.
Ist denn tatsächlich der Transport das Hauptproblem beim Urlaub machen, also sprich die Reise dorthin, oder spielt die Wahl des Hotels auch eine große Rolle?
Beides spielt eine große Rolle. Wenn ich mit dem Flugzeug reise, dann ist im Zweifelsfall der Flug das Dominante. Wenn ich mit dem Auto oder der Bahn anreise, dann sind die Emissionen vor Ort tatsächlich in einer ähnlichen Größenordnung wie meine Transportemissionen. Es hängt natürlich sehr davon ab, wie weit ich gefahren bin, wie voll das Auto war und ähnliche Fragen. Aber Flugzeug ist der größte Hebel und danach ist tatsächlich auch die Unterkunft vor Ort entscheidend.
Mhm. Der dritte Gast hier bei mir, Manfred Treber. Sie sind regelmäßig für die Umwelt- und Entwicklungshilfeorganisation German Watch bei den UN-Klimakonferenzen mit dabei. Da müssen Sie teilweise um den halben Erdball. Ganz ohne Flugzeug wird das doch wohl nicht gehen, oder?
Nein, das geht leider nicht. Wir haben uns vorgenommen, sobald die Verhandlungen in Europa sind, werden wir da auf den Landwege erreichen. Also wenn die Verhandlungen in Paris sind oder in Warschau. Und zweimal habe ich auch geschafft, nach Marrakesch mit dem Zug zu fahren, Zug und Fähre dann.
Da ist man eine ganze Weile unterwegs. Wie viele Stunden waren das?
Gut, das sind 2 Tage, 48 Stunden. Aber das Schöne ist ja, man bekommt was von den Ländern mit. Ich sehe die Landschaften in Frankreich und in Spanien und ich sehe die Kulturen, die verschiedenen Städte und die Menschen, die in den Zug einsteigen. Das ist für mich wirklich ein Mehrwert. Da ist der Weg ist schon das Ziel.
Okay.
Und dann, wenn wir fliegen müssen, machen wir natürlich das verantwortungsvoll und gleichen unsere Emissionen aus.
Jetzt nach Madrid dann also auch wieder zum Klimagipfel im Dezember mit dem Zug?
Ja, obwohl das ganz schwierig wird, weil derzeit, wenn man auf den Fahrplan schaut, gibt es keine Züge, die nach Madrid fahren, weil da war ein klimabedingtes Unwetter zwischen Montpellier und Perpignan, sodass da nur noch Busse fahren können. Also ich habe jetzt einen Zug gebucht nach Montpellier.
Das klingt nicht so gut.
Und schaue, wie ich dann von dort aus weiterkomme.
Okay. Dann stelle ich Ihnen jetzt mal eine etwas zugespitzte Frage. Würden Sie eigentlich am liebsten den Deutschen das Fliegen in ferne Länder verbieten?
Natürlich auf keinen Fall, auf keinen Fall. Wir müssen bewusst machen. Und da muss ich erstmal auf ein eklatantes Missverständnis hinweichen, das wir eben gehört haben. Wir arbeiten ja im Klimaschutz, da gibt es eine Klimakonvention. Mhm. Und das ist keine CO2-Konvention aus gutem Grunde, weil es gibt viele, viele Gase, die das Klima verändern. Mhm. CO2 ist natürlich das Wirkmächtigste, aber gerade beim Flugverkehr, da ist der CO2-Beitrag nur ein Drittel der instantanen Erwärmungswirkung. Mhm. Und der Beitrag von Kondensstreifen und Cirruswolken ist doppelt so hoch wie der von CO2 instantan. Mhm. Deshalb, es reicht gar nicht, wenn ich...
Also es geht gar nicht so sehr um den direkten CO2-Ausstoß, sondern eben auch um die weiteren Auswirkungen des Flugverkehrs. Da kommen wir, glaube ich, gleich noch mal ein bisschen genauer drauf. Aber nur um die Größenordnung einzuordnen, also der CO2-Ausstoß zu den weiteren Klimaauswirkungen, wie ist da so der Faktor? Was muss ich mir da vorstellen? Kann man das irgendwie einordnen?
bezüglich dem weltweiten Beitrag ist der CO2-Ausstoß, wie gesagt, bei 3%, aber mit den anderen Beiträgen geht es dann zwischen, ist eine Schwankungsbreite zwischen 5% und 15%.
Okay, also das ist durchaus ein relativ großer Anteil. Die vierte Person hier im Bunde, Petra Thomas vom Verband Forum Andersreisen. Ihr Verband hat sich dem nachhaltigen Tourismus verschrieben. Wie sieht denn für Sie, Frau Thomas, klimafreundlicher Tourismus konkret aus? Heißt das keine Flugreisen mehr und wirklich nur noch Bus-Bahn-Reisen durch Europa und Deutschland?
Nein, es geht nicht darum, Fliegen zu verteufeln und zu sagen, wir fliegen überhaupt nicht mehr, denn es gibt realistisch betrachtet eine ganze Reihe von Ländern, die wir von Deutschland aus de facto kaum anders erreichen können. Von daher geht es darum, abzuwägen, welche Alternativen stehen zur Verfügung und überall da, wo kein Flug notwendig ist, eben erdgebunden zu reisen.
Was geben Sie denn den Reisenden da, ich sag mal, für 2, 3 Tipps auf den Weg, wie man möglichst klimafreundlich reisen kann?
Na, der Umstieg ist sozusagen ja der einfachste überall da, wo wir in Nahzielgebiete reisen wollen. Das sind zum Beispiel alle Zielgebiete, die unter 800 Kilometer liegen. Die kann man gut und komfortabel mit Bus oder Bahn erreichen. Bei einer Mittelstrecke beispielsweise, wenn wir nach Europa schauen und da vor allen Dingen in die weiter entfernten Zielgebiete im südlichen Europa, sagen wir, Sie können den Flug nutzen, aber nicht für den Kurztrip mal eben zum Shopping nach Mailand, sondern dann eher abwägen, lieber länger in der Zielregion bleiben, einen Mindestaufenthalt von einer Woche vor Ort haben. Der Reisegast hat mehr vom Urlaubsland und das Urlaubsland hat mehr von den Einnahmen des Reisegastes. Und bei der Langstrecke sagen wir eben, da gibt es keine Alternativen. Von daher auch da bewusst abwägen, wann und wie oft man reisen muss und lieber Urlaubstage bündeln und mindestens 14 Tage, wenn nicht noch länger, im Land bleiben und auch so den Urlaub intensiv genießen.
Kann man mit Ihnen denn jetzt schon klimaneutral verreisen? Geht das eben beispielsweise auch bei solchen Fernreisen?
Der Begriff klimaneutral ist ein bisschen zwiespältig, finde ich. Denn jede Flugreise hat natürlich eine Klimawirkung. Was wir seit 2003 gemeinsam auch mit German Watch und dem Bundesumweltministerium auf die Beine gebracht haben, ist eine Klimaschutzorganisation Atmosphäre, die zumindest für einen Ausgleich der entstehenden Emissionen erzeugt. Damit ist man noch nicht klimaneutral, aber damit fliegt man deutlich klimafreundlicher, weil die entstehenden Emissionen, die der Urlaubsflug erzeugt, in einem anderen Projekt auf der Welt eingespart werden.
Jetzt haben Sie das Stichwort Kompensation schon gesagt. Atmosphäre ist einer der Anbieter. Es gibt noch andere Organisationen, die solche CO2-Kompensationen anbieten, unter anderem die Klimakollekte. Das ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die von den christlichen Kirchen und Entwicklungshilfeorganisationen in Deutschland getragen werden. Wie diese CO2-Kompensation funktioniert, das habe ich mir vor ein paar Tagen in Berlin von Olivia Henke zeigen lassen, der Geschäftsführerin der Klimakollekte.
Okay, dann schauen wir uns doch mal zusammen den CO2-Rechner bei uns auf der Webseite klimakollekte.de an. Und wie Sie hier sehen, auf der Webseite gibt es verschiedene Möglichkeiten, etwas auszurechnen, zum Beispiel der Bereich Flug.
Okay, stellen wir uns jetzt vor, ich würde gerne im kommenden Jahr nach Washington reisen. Mhm. Was machen wir da?
Ja, dann gehen wir zusammen auf die Internetseite und rufen diesen CO2-Rechner eben auf. Da ist das Flugzeug ganz prominent an erster Stelle. Dann klicke ich da drauf und hier finden Sie dann direkt den Startflughafen. Wo wollen wir denn losfliegen? In Köln-Bonn?
Ja, Köln-Bonn klingt gut.
Und dann gebe ich als Zielflughafen Washington ein und dann wollen Sie wahrscheinlich auch wieder zurückkommen. Deswegen wählen wir direkt mit dem Klick Hin- und Rückflug aus, nehmen die ganz normale Economy-Klasse, eine Person und klicken dann auf das Feld Emissionen berechnen. Und dann wird es interessant, dann kommt nämlich im neuen Feld, wie Sie hier sehen, für diese Reise insgesamt haben wir dann 12.800 Flugkilometer hin und zurückgelegt und es entsteht ein Betrag von 3,895 Tonnen CO2. Und das wird einem alles hier so übersichtlich dann angegeben.
Okay, also wir haben jetzt 3,895 Tonnen CO2. Wie kann ich die jetzt kompensieren?
Genau, dann können wir im nächsten Schritt hier auf der Webseite nach der Erfassung der CO2-Emissionen, das haben wir gerade gemacht, klicke ich hier oben im Reiter auf den Bereich der Kompensation. Und da wird mir jetzt angeboten, Ihre Berechnung hat ein Ergebnis von 3,90 Tonnen CO2. Das ist ein Ausgleichsbetrag, den wir bei der Klimakollekte mit 89,70 Euro veranschlagen. Sie können das jetzt erstmal für sich abspeichern und eine Rechnung generieren. Dann können Sie uns das später überweisen. Sie können aber auch direkt bezahlen über die gängigen Mittel wie Lastschriftverfahren, Kreditkarte, PayPal.
Was passiert dann mit dem Geld, was ich Ihnen bezahlt habe?
Ja, wir treten eigentlich bei der Klimakollekte schon in Vorleistung. Das heißt, wir haben schon Projekte vorentwickelt. Das sind im Moment 11 bis 12 Projekte. Auf unserer Website kann man die immer finden. Und die sparen die CO2-Emissionen ein. Das sind ganz unterschiedliche Projekte in unterschiedlichen Ländern, aber wir haben einen Schwerpunkt beispielsweise in Indien, aber sind auch in verschiedenen afrikanischen Ländern tätig. Das eine sind so energieeffiziente Kocher oder Kochstellen, die wir in verschiedenen Ländern fördern. Hier kann man auf diesem Bild sehr schön sehen, da sieht man eine Frau mit einem selbst gefertigten Ofen, das sieht jetzt sehr basismäßig aus, aber tatsächlich ist das eine sehr gute Methode, wie die lokale Bevölkerung auch selber sich solche Öfen fertigen kann.
Und inwieweit spart das jetzt CO2 ein?
Ja, das spart konkret CO2 ein, weil diese Menschen vorher haben die auf offenen Feuerstellen gekocht. Die wohnen in Dörfern, im ländlichen Gebiet und die müssen jetzt durch diese Brennkammern, die sie herstellen, einfach 60 bis 80% weniger Feuerholz sammeln und eben auch verbrennen. Und dadurch wird natürlich auch CO2 eingespart. Das ist ein Beispiel, wie wir sehr basisorientiert arbeiten. Anderes Beispiel finde ich auch ein sehr schönes Projekt sind Biogasanlagen. Das kann man auf diesem Bild hier sehr schön sehen. Das haben wir in Indien, sind aber auch auf Kuba mittlerweile in dem Bereich tätig. Das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, wenn man hier durch den ländlichen Raum fährt, dann sieht man oft sehr große Biogasanlagen. Aber die, die wir hier fertigen, die sind ungefähr 2 Kubikmeter groß. Und die sind genau so ausgelegt, dass da eine Familie mit 1 bis 2 Stücken Vieh, das ist normalerweise der Besitz, den die Familien dort haben, diese Anlage eben befüllen kann. Das heißt, das wird einfach der Kuhdung in die Anlage gefüllt und wird mit ein bisschen Wasser in den Prozess dieser Vergärung gebracht. Und als Resultat haben wir ein Biogas, das genutzt wird und mit so Leitungen, wie Sie hier sehen, so kleinen, einfachen Leitungen ins Haus geführt wird. Und die Frauen haben eben den großen Vorteil, dass sie jetzt gar kein Holz mehr sammeln müssen und auf diesem Biogas kochen können, was absolut sauber verbrennt und deswegen auch viel weniger Rauch in den Haushalten entsteht.
Wir haben jetzt ausgerechnet, 89 € ungefähr zahle ich für meinen Flug nach Washington. Kann ich jetzt wirklich guten Gewissens nach Washington fliegen oder sollte ich es doch lieber sein lassen?
Wenn es sich vermeiden lässt, würde ich auf den Flug verzichten. Manchmal gibt es vielleicht eine Dienstreise, einen Arbeitsauftrag für einen Journalisten in Übersee. Den kann man dann vielleicht nicht immer absagen, aber die beste, die konsequenteste Handlung ist einfach, den Flug zu vermeiden.
Sagt Olivia Henke, die Geschäftsführerin der Klimakollekte. Das Gespräch haben wir am Montag in Berlin aufgezeichnet. Ja, Herr Treber, was würden Sie sagen? Ist das mit dem CO2-Kompensieren eigentlich ein Feigenblatt, wenn selbst Frau Henke sagt, eigentlich sollte man Flugreisen doch sein lassen?
Ich sehe auf jeden Fall, dass was passiert. Der wird wirklich vor Ort in betroffenen Ländern was durchgesetzt, umgesetzt. Und man sollte eben nicht nur den Kompensationsaspekt sehen, sondern auch den sozialen Aspekt, dass dann Arbeitsplätze geschaffen werden.
Also es ist auch Entwicklungshilfe, was da passiert.
Genau, das ist eine weitere Komponente. Was mir hier nicht so klar wurde, ob es man sich nur auf das CO2 beschränkt, bei den genannten Zahlen fürchte ich das, oder ob auch die andere Erwärmungswirkung berücksichtigt wird.
Mhm. Herr Greichen, was ist Ihr Eindruck von solchen CO2-Kompensationsmaßnahmen? Ist das eine gute, sinnvolle Sache oder hilft es doch nicht wirklich weiter?
Jein. Natürlich ist das eine gute Sache und gerade wenn es hochwertige Projekte sind, so wie bei der Klimakollekte, ich habe mir das in den letzten Tagen auch nochmal angeguckt, die berücksichtigen sowohl die Nicht-CO2-Effekte als auch die Qualität der Ausgleichsprojekte sehr gut. Was manche, insbesondere die Fluggesellschaften anbieten, da kann man oft direkt schon mit dem Ticketkauf kompensieren. Das ist nicht immer von so einer Qualität, wo es dann...
Da muss man dann genauer hingucken.
Da muss man genauer hingucken und also Klimakollekte benutzt sehr viel Goldstandard-Zertifikate. Das ist ein Standard, der neben dem Klimawirkung auch die sozialen Aspekte berücksichtigt. Mhm. Da kann man relativ hohes Vertrauen haben, dass das tatsächlich was bringt.
Und weiter geht es mit der Sendung Marktplatz hier im Deutschlandfunk. Unser Thema in Marktplatz: Bus und Bahn statt Flugzeug oder wie können wir klimafreundlich reisen? Wir haben weiterhin hier im Studio Manfred Treber von German Watch aus Berlin ist uns zugeschaltet. Nicole von Stockert und vom Bundesverband der deutschen Tourismuswirtschaft und Jakob Greichen vom Öko-Institut. Und aus Hamburg zugeschaltet ist Petra Thomas vom Forum Andersreisen. Vor den Nachrichten haben wir über CO2-Kompensation gesprochen. Frau von Stockert, inwiefern ist das denn aus Sicht der Tourismusindustrie vielleicht ein gangbarer Weg, um tatsächlich den eigenen CO2-Fußabdruck zu kompensieren?
Also wir begrüßen diese Projekte auf jeden Fall. Es gibt da ja noch weitere wie MyClimate, die durchaus solche Kompensationen anbieten. Und es gibt auch einige Unternehmen, die schon mit den Kompensationsanbietern zusammenarbeiten und das ihren Kunden anbieten. Das kann man sicherlich noch sichtbarer machen. Da arbeiten auch einige Unternehmen, gerade im Airline-Bereich dran. Reisebüroketten haben das mittlerweile auch in ihren Ablauf quasi mit eingebunden. MSC-Kreuzfahrten wollen ab nächstem Jahr ihre kompletten Kreuzfahrten kompensieren. Also ich glaube, da passiert viel in der Richtung.
Könnten Sie sich auch vorstellen, das einfach standardmäßig einzubinden und einfach jeden Flug zu kompensieren?
Also wie gesagt, bei einigen Unternehmen ist es mittlerweile so, dass wie MSC-Kreuzfahrten das Unternehmen sagt, wir machen das jetzt bei jedem Flug. Es gibt auch schon Startups, die in die Richtung denken. Es macht noch nicht jeder, das ist klar. Bisher ist es auch so, dass das von den Kunden eben noch nicht so arg angenommen wird. Es gibt Zahlen, die da besagen, dass 1-2% der Kunden wirklich bereit sind, das aus der eigenen Tasche zu zahlen und eben solche Kompensationsangebote zu nutzen. Das ist natürlich nicht besonders viel und wir wissen nicht, ob das jetzt im Zuge der Klimadebatte dieses Jahr eventuell mehr wird. Das wird sich zeigen müssen.
Frau Thomas, Sie hatten ja da durchaus ganz ähnliche Erfahrungen. Ihr Verband setzt sich ja speziell für nachhaltigen Tourismus ein. Trotzdem ist es nicht so, dass alle Ihre Kunden begeistert auf diese CO2-Kompensation eingehen, oder?
Das ist leider richtig. Wir haben auch feststellen müssen, dass im Laufe der vergangenen 15 Jahre, die wir den Klimaschutz jetzt auf freiwilliger Basis anbieten, sich nur eine geringe Anzahl von Reisegästen freiwillig damit bereit erklärt, einen Klimaschutzbeitrag zu zahlen. Aktuell liegen wir bei 6,4% an freiwilliger Kompensation. Das ist natürlich deutlich mehr, als der Markt insgesamt aufweisen kann, aber es ist natürlich insgesamt noch viel zu wenig. Wir haben deshalb in der Mitgliedschaft überlegt, dass wir doch einen Paradigmenwechsel quasi für uns vornehmen. Wir haben immer sehr auf Information des Reisegastes gesetzt, stellen jetzt aber fest, dass wir damit nicht erfolgreich sind und dass wir jetzt doch beginnen, die Kompensationszahlung bereits in den Reisepreis mit einzubinden. Das machen einige Mitglieder bereits jetzt zu 100%. Aber wir haben vereinbart insgesamt über die Gruppe, dass im nächsten Jahr das bei mindestens 10% über die gesamte Mitgliedschaft kompensiert werden muss.
Herr Greichen, Sie wollten an der Stelle auch noch mal was ergänzen zum Thema CO2-Kompensation.
Genau, also wie gesagt, qualitativ hochwertige Kompensation ist auf alle Fälle gut, aber wenn wir die Klimaschutzziele des Paris Agreements erreichen wollen, dann müssen leider alle Sektoren und alle Länder ihre Emissionen gegen Null bringen. Das heißt, das Kompensieren jemand anders reduziert für mich, das ist eine kurz- bis mittelfristige Möglichkeit, aber in ein, zwei Jahrzehnten geht das dann auch nicht mehr, weil es diese Möglichkeiten zur Kompensation gar nicht mehr gibt. Das heißt, auch der gesamte Tourismus inklusive des Flugverkehrs muss die eigenen Emissionen auf Null bringen.
Darf ich da vielleicht noch ganz kurz anschließen?
Ja.
Genau das ist unsere Forderung, dass wir halt sagen, es wird nicht über Verbote gehen, nicht über reine Verteuerung, sondern es muss auf Innovation gesetzt werden. Weil das Problem ist, wenn wir nicht forschen, wenn wir nicht neue Dinge entwickeln, die wirklich CO2-reduzierte und letztlich CO2-neutrale Mobilität ermöglichen, werden wir das Klima nicht retten. Selbst wenn in Deutschland, selbst wenn vielleicht in der Schweiz, in Schweden und in den Niederlanden alle bereit sind, auf das Reisen zu verzichten. Das wirkliche Wachstum findet anderswo statt. Das findet in China statt, in Südamerika statt. Das sind die Leute, die gerade erst anfangen zu reisen und wo das Wachstum stattfindet. Und die werden wir nicht mit Verboten, mit Verzichten begeistern, sondern mit innovativen Produkten.
Ja, es wäre jetzt schwierig, wenn wir aus Deutschland versuchen, den Menschen in den Entwicklungsländern den Urlaub zu verbieten. Das wäre vermutlich etwas schwierig. Wir haben einen Hörer in der Leitung, Herr Holzer aus Reutlingen. Herr Holzer, was ist Ihre Frage oder Ihre Anmerkung zum Thema?
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wenn es wahr ist, dass Turboprop-Maschinen nur einen Bruchteil der Abgase verursachen wie Düsenflugzeuge, zum Beispiel früher wurde von Stuttgart nach Dresden auch mit Turboprops geflogen, die Flugzeit war halt 10 Minuten länger, ob man dieses Modell nicht ausbauen könnte. Ich würde gerne zum Beispiel nach Mallorca eine halbe Stunde länger fliegen und wesentlich weniger Abgase verursachen.
Das ist eine spannende Anmerkung. Herr Treber, was sagen Sie dazu? Wäre das tatsächlich eine Variante, mit anderen Arten der Flugzeuge zu reisen, die wir jetzt schon haben?
Da gebe ich dem Hörer ganz gerne recht. Und zwar das Problem ist ja, wegen diesem Multiplikator, warum nicht nur das CO2 so wirkt, ist die hohe Flughöhe. Und dadurch ist die Kondensstreifen in der Phase, wo sonst nie was anderes ist. Und die Turboprop-Maschine hat zwar auch eine Turbine, aber die fliegt nicht so hoch. Und deshalb ist dieser Faktor 3 da ein Faktor 1. Das heißt, sie erfahren wirklich viel weniger Klimaauswirkungen.
Also jede Tonne CO2, die dort ausgestoßen wird, bleibt auch quasi eine Tonne CO2 und hat nicht quasi noch die dreifache oder vierfache Wirkung letztlich am Ende.
Genau.
Okay. Herr Greichen, es gibt ja auch noch andere Varianten. Es wird ja viel über synthetische Kraftstoffe geredet. Das ist vorhin auch schon mal angeklungen. Wie weit sind denn da tatsächlich die Entwicklungen? Ist das in erreichbarer Nähe, dass wir den gesamten Flugverkehr auf synthetische Kraftstoffe umstellen könnten?
Also in greifbarer Nähe ist definitiv noch nicht. Es gibt erste Pilotanlagen, aber die großindustrielle Produktion gibt es noch nicht. Es gibt aber auch, selbst wenn die mal aufgebaut wird, massive Probleme damit. Wenn man mal so überschlägt, wie viel Kerosin heute verbrannt wird und wie viel erneuerbare Energien produziert werden, die man ja braucht, um den synthetischen Kraftstoff herzustellen, dann müsste man die gesamte globale erneuerbaren Stromproduktion nur zur Herstellung von Kerosin verwenden. Das zeigt einfach die Größenordnung, vor der wir stehen. Und man kann natürlich in vielen Ländern noch sehr viel Erneuerbare ausbauen, aber das ist jetzt nicht ein kleineres Vorhaben, sondern es würde massive globale Anstrengungen erfordern. Insofern ist Energieeffizienz wichtig, aber die Erfahrung der letzten 4 Jahrzehnte hat ja auch gezeigt, die Effizienz steigt, aber die Emissionen steigen schneller. Das heißt, also von alleine wird sich das Problem leider nicht lösen, auch durch technische Lösungen nicht. Und da sehe ich das auch etwas anders als Frau von Stockert. Also ich glaube, der Staat muss tatsächlich mit Regulierung und Preisen diesen Transformationsprozess begleiten. Von alleine wird der nicht passieren.
Ja. Vielleicht so viel zu dem Punkt. Ich wollte mich noch von Herrn Holzer verabschieden. Vielen Dank für die Anregung. Das ist offenbar tatsächlich gar kein so abwegiger Gedanke mit den Turboprop-Maschinen.
Ja, dann wollte ich noch eine kleine Anmerkung machen zum Schiffsverkehr. Es ist gesagt worden, dass die Containerschiffe bei Passagierschiffen, weiß ich nicht, immer Vollgas fahren. Immer Vollgas und das dreckige Rohöl raushauen. Und würden die 10% langsamer fahren, könnten wir 50% des Verbrauchs sparen.
Das ist sicherlich auch noch eine spannende Frage. Ich fürchte, die führt uns ein bisschen weg vom Thema, weil wir hier tatsächlich über das Reisen selber sprechen. Aber vielleicht ganz kurz der Gedanke, man kann ja auch durchaus mit einem Frachtschiff verreisen. Wäre das tatsächlich eine Variante, tatsächlich halbwegs klimaneutral zu verreisen, weil die fahren ja ohnehin, Herr Treber?
Unbedingt, unbedingt. Das ist also wirklich der Grenzenergieverbrauch oder die Grenzemissionen sind gegen null.
Also das, was zusätzlich verbraucht wird, dafür, dass ich da mitfahre.
Also das ist die beste Möglichkeit.
Obwohl die eigentlich, sagen wir mal, bisher nicht so klimafreundlich fahren. Das kann man auch schon festhalten, ne?
Ja, die großen Schiffe, die sind ja riesig, aber die Emissionen, die rauskommen, sind vergleichsweise bezüglich dem Lastverkehr doch sehr gering.
Mhm. Ja. So viel vielleicht dazu. Wir haben jetzt sehr, sehr viel über das Flugzeug gesprochen, ganz kurz auch über das Reisen mit dem Schiff. Dabei gibt es durchaus ja noch andere Arten zu reisen, wie man auch ohne Flieger Europa erkunden kann. Das hat sich meine Kollegin Anke Petermann von 2 Reisenden erklären lassen.
Mallorca, eines der Lieblingsflugziele der Deutschen. Für 3 Tage mit dem Billigflieger hinzujetten, auch für junge Leute immer selbstverständlicher. Mira ist Anfang 20 und mag Mallorcas Norden. Aus Klimaschutzgründen wollte sie nicht fliegen. CO2-Zertifikate zu kaufen, die das vom Flugzeug ausgestoßene Kohlendioxid an anderer Stelle kompensieren, Augenwischerei, findet die Studentin. Im Netz suchte sie nach Alternativen.
Und tatsächlich ist eben von Frankfurt aus eine sehr angenehme Reise über Marseille nach Toulon. Dann nimmt man in Toulon die Fähre und dann konnte ich direkt nach Alcudia, also mein Zielort, fahren, musste gar nicht nach Palma und dann nochmal über die ganze Insel. Es war auch sehr praktisch. Man muss halt eine Übernachtung einplanen in Marseille, aber dann hat man eben noch eine weitere Stadt gesehen, was ja auch schön ist. Ich war sehr zufrieden.
3 Wochen Zeit hatte Andrea. und 3 Nostalgieziele.
Zermatt in der Schweiz, Bagno di Romagna in Italien und das 3. Canterbury in England.
Fliegen zu umweltschädlich, befand die Journalistin. Und?
Wenn man mit dem Flieger fliegt, ist man wie in so eine andere Welt geschnippt und gar nicht wirklich da. Auch deswegen mag ich Zugfahren sehr gerne. Einfach da zu sitzen und aus dem Fenster zu gucken im Zug ist auch was ganz Tolles, finde ich.
Die Bahnfahrt von Wiesbaden nach Zermatt, flott und problemlos. Die Weiterreise nach Mailand durch idyllische Alpentäler, ein großes Erlebnis auf ihrer Rundtour, findet Andrea. Während Mira auf der Weiterfahrt von Mallorca nach Lissabon, einmal quer über die Iberische Halbinsel, wenig Blick, dafür aber Tempo hatte.
Ich habe im Vorhinein viel gelesen, dass die spanischen Züge immer zu spät kommen. Aber ich war sehr positiv überrascht, weil die Strecke zwischen Valencia und Madrid war super ausgebaut. Der Zug war sehr, sehr schnell. Es ging eigentlich die ganze Zeit um Tunnel, was für eine sehr teure Bahnstrecke spricht. Dann bin ich eben von Madrid mit dem Nachtzug nach Lissabon gefahren. Ich habe keinen Liegeschlafplatz bekommen, aber eine Nacht im Sitzwaggon schafft man auf jeden Fall auch.
Nächte im Sitzen wollte Andrea auf ihrer Rundtour nicht riskieren und buchte deshalb übers Freiburger Reisebüro Gleisnost, das auf komplizierte Bahnreisen spezialisiert ist. Der Service war für die Kundin kostenlos, weil Gleisnost ihn über die Provisionen der Bahnunternehmen refinanziert.
Und die haben mir dann Züge rausgesucht zu Uhrzeiten, die gut passten, also so, dass ich abends und vormittags Zeit hatte, mir was anzugucken. Und dann war ich zum Beispiel am Vormittag im Museum und konnte mich dann am Nachmittag im Zug erholen, was ich eine ganz wunderbare Kombi fand.
Schnellzüge in Spanien und Frankreich sind reservierungspflichtig. Die Gebühren kommen obendrauf und verteuern das Reisen mit der Bahn zusätzlich. Nur wer weit im Voraus bucht, fährt günstig. Spontanurlaub mit dem Zug für Studierende zu teuer, bilanziert Mira nach den Mallorca- und Portugal-Ferien. Für ihre Weiterfahrt nach England wählte Andrea auf ihrer Europatour das Schiff über den Ärmelkanal, nicht den Zug.
Ich wollte nicht durch einen Tunnel fahren, weil man da einfach diese großartigen White Cliffs of Dover verpasst, diese weißen Kreidefelsen, die ganz großartig aussehen, wenn man von Frankreich auskommt. Deswegen bin ich mit dem Zug nach Calais gefahren und dann auf die Fähre.
Und weiter nach Canterbury mit der Bahn. Die CO2-Ersparnis für die dreiwöchige Zugreise samt kurzer Busfahrt in Mittelitalien. Andrea zuckt die Schultern.
Ich habe nichts ausrechnen lassen, aber ich glaube, ich habe meine Bilanz ganz erheblich versaut mit der Fähre, die von Calais nach Dover fährt und leider ordentlich Schmutz aus dem Schornstein stößt, weil sie uraltes Diesel verwendet.
Andrea machte auf der Heimreise von England noch Station in Antwerpen. Lohnenswert mit Rubenshaus und Spaziergang durchs Diamantenviertel.
Und hatte auf der Rückfahrt dann die einzige Verspätung überhaupt. 2 Stunden Verspätung von Antwerpen nach Wiesbaden.
Urlaub mit dem Zug statt mit dem Flugzeug, das war der Beitrag von Anke Petermann. Frau von Stockert, welche Rolle spielt denn der Zug bisher als Transportmittel für Urlaubsreisen? Ich sag mal so gerade bei Pauschalreisen angeboten von Tourismusunternehmen.
Es ist natürlich jetzt nicht das klassische Reisemittel, also zumindest wenn es um Urlaub im Ausland geht. Im Inland macht es immerhin so 14% bei den längeren Urlaubsreisen schon aus. Im Ausland sind so um die 2%. Also es ist jetzt nicht das klassische Reisemittel für den Urlauber.
Was bräuchte es denn, dass der Zug da für die Reiseveranstalter und auch für die Urlauber vielleicht attraktiver wird?
Naja, viele sagen ja immer, das einzige Argument ist der Preis. Wenn man irgendwie billig fliegen kann, dann nimmt man nicht die Bahn. Wobei das Argument eigentlich nicht zutrifft. Es gibt Analysen, die sagen, dass in 90% der Fälle die Bahn günstiger ist, sowohl im Inlandsverkehr als auch wenn man jetzt da ging es um Städteverbindungen, ins Ausland reist. Also insofern, es ist nicht der Preis, wie so oft behauptet wird, sondern es ist einmal die Bequemlichkeit. Es ist natürlich der Zeitfaktor. Also nicht jeder hat so viel Zeit wie eine Studentin, die einfach mal 3 Wochen durch Europa reisen kann. Ja. Das ist bestimmt eine tolle Art, Urlaub zu machen. Aber ich sag mal, für eine Familie mit 3 Kindern ist das eben vielleicht nicht ganz das Richtige, sondern die freuen sich, wenn sie in den Flieger steigen können und dann auf den Kanaren aussteigen oder auf Mallorca aussteigen etc. Und das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, der eine Rolle spielt. Aber wie gesagt, es geht einfach um so eine Mischung aus Zeit, Bequemlichkeit und der Art des Urlaubs natürlich. Also ich sag mal, wenn man wirklich eine Rundreise macht, dann ist Bahn und Bus sicherlich interessant. Wenn man einfach nur von A nach B kommen will, dann ist der Zeitunterschied, den man da investieren muss, einfach riesig.
Mhm. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Jürgen Marquardt aus Hannover. Herr Marquardt, hallo, was ist Ihre Frage?
Ja, guten Morgen in die Runde. Letztendlich ist es genau das Thema, was gerade angesprochen wurde. Das Reisen mit der Bahn. Also früher gab es ja die sogenannten Nachtzüge oder auch Liegewagen, sage ich mal. Die wurden ja abgeschafft. Ich glaube, in Österreich gibt es noch einen Anbieter, der das letztendlich hat. Mhm. Sag ich mal, auch jetzt, ich will jetzt nicht gerade den Orient Express als super Beispiel geben, aber ich sage mal so, das Reisen an sich ist ja schon Urlaub, wenn man es richtig angeht. Mhm. Ne? Also nicht, dass man nur das Ziel im Auge hat, sondern eben auch den Weg dorthin und auch wieder zurück natürlich.
Und Sie wünschen sich da einfach mehr Reisezüge, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, früher gab es auch Autoreisezüge, wenn man unbedingt sein Automobil mitnehmen möchte. Es gab Möglichkeiten, die hat man natürlich jetzt immer wieder weiter zurückgeschraubt. Und das ist genau der Punkt, dass letztendlich das Reisen mit dem Zug eine Attraktivität verloren hat, was ich sehr schade finde.
Ich glaube, das ist angekommen. Ich sage vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Marquardt. Und ich gebe das einfach mal an Frau Thomas in Hamburg vom Forum Andersreisen weiter. Frau Thomas, ist vermutlich, der Mann spricht Ihnen vermutlich aus der Seele, der Herr Marquardt, oder?
Ja, da haben Sie recht. Das geht genau in die Richtung, in die wir das auch denken. Das Reisen sollte wieder einen größeren Wert bekommen. Es geht mehr um Qualität statt um Quantität. Also statt des schnellen Ankommens kann die Anreise eben sehr gut wieder zum Teil der Reise werden. Es gibt auch Analysen, dass kurze Reisen ja auch gar nicht den Erholungswert haben, den wir uns davon wünschen.
Gibt es denn tatsächlich irgendwo einen Silberstreif am Horizont, dass die Schlafwagen, Liegewagen, dass die wieder zunehmen oder nicht?
Ich denke, dass die Botschaft ist angekommen, also auch in der Politik angekommen, die ja zugestimmt hat, dass die Nachtzüge hier in Deutschland abgeschafft werden. Der österreichische Anbieter macht das inzwischen auf einzelnen Strecken von Deutschland aus wieder mit sehr viel wirtschaftlichem Erfolg auch und baut sein Streckennetz aus.
Aber wenn man jetzt beispielsweise,
wir müssen das europaweit ausweiten.
Ja, wenn man jetzt beispielsweise mit dem Zug nach Europa fährt, das ist früher gab es tatsächlich einzelne Reisezugwagen, wo dann man auch gar nicht den Zug wechseln musste. Da ist dann der Waggon umgeschnallt worden. Inwiefern müsste da einfach vielleicht auch an der Organisation der Zugreisen sich was verändern, damit das attraktiver wird für die Reisenden?
Das ist ein wichtiger Schritt. Das Zugnetz international muss besser ausgebaut sein. Aktuell haben wir ja sogar die Herausforderung, dass es unterschiedliche Schienenweiten in Europa noch gibt, sodass nicht alle Loks weiterfahren können, sondern da auch noch die Loks ausgewechselt werden müssen. Also da ist noch ein großes Stück Arbeit an Vereinheitlichung in Europa für das Schienennetzwerk, sowohl was Sicherheitsstandards angeht, als auch was eben die Technik angeht, liegt vor uns. Aber ich denke, dass wir in Europa, wenn wir tatsächlich gemeinsam Klimaschutzziele erreichen möchten, das auch als Mehrwert für den Austausch zwischen den Ländern sehen können. Und dass das komfortable Reisen im Zug eben ein ganz anderes Erlebnis ist, als einmal kurz abzuheben und anzukommen.
Hinsichtlich des komfortablen Reisens hatten wir auch noch eine Anregung von einer Hörerin, die gesagt hat, früher gab es den Gepäcktransport. Da hat man einfach das Gepäck aufgegeben am Bahnhof. Heute gibt es einen Gepäcktransport, aber da muss man mehrere Tage vorher das abschicken. Wie läuft das, wenn ich mit dem Zug verreisen will und da viel Gepäck dabei habe? Was ist Ihre Erfahrung?
Ja, also ich würde ja immer sagen, bei Reisen nimm nur so viel an Gepäck und an Last mit, wie du wirklich brauchst. Ich sehe da oft riesige Koffer, die größer sind als die Menschen. Ob man sich damit einen Gefallen am Urlaubsort tut, ist so die Frage. Grundsätzlich gibt es aber diese Serviceangebote, dass man eben 2 Tage vor Reisebeginn sein Gepäck von der Haustür abholen lassen kann und dann auch direkt an den Urlaubsort an die Haustür des Hotels bringen lassen kann. Das ist ein Service, der viel zu wenig genutzt wird. Auch braucht es in den Zügen natürlich bessere Ablagefächer und mehr Stauraum für Koffer, gerade wenn immer mehr Reisende sich tatsächlich überlegen, auch die Bahn zu nutzen.
Mhm. Wir haben jetzt über die Bahn geredet. Wir haben noch 2, 3 Verkehrsmittel, über die wir noch gar nicht geredet haben. Das ist das Auto, mit dem sehr viele verreisen, und der Bus. Herr Treber, sind das tatsächlich in jedem Fall die schlechtesten Verkehrsreisemittel, wenn wir jetzt den Klimaaspekt betrachten? Oder wie stehen Auto und Bus, wenn ich jetzt beispielsweise nach Spanien fahren möchte, da im Vergleich zum Flugzeug?
Der Bus ist ganz und gar nicht schlecht. Der einzige Nachteil ist, er hat fossile Energie, also Diesel. Das heißt, ich kann ihn schwierig erneuerbar betreiben.
Bisher.
Aber die Emissionen pro Fahrgast sind doch sehr niedrig.
Gerade wenn der voll ausgelastet ist, ist er teilweise sogar besser als die Bahn, habe ich gelesen.
Genau.
Stimmt das?
Ja. Also auch wenn er halb ausgelastet ist, ist er gut. Wobei bei der Bahn müssen wir genau schauen, wo der Strom herkommt. Weil die meisten Züge werden ja mit Strom betrieben. Mhm. Wir wissen, das ist auch eine Frage, wie das gerechnet wird dann. Die Deutsche Bahn erhebt für sich einen Anspruch, die Fernreisen werden CO2-frei, weil sie erneuerbare Energien hat. Und sie schlägt dann die erneuerbaren Energien in den Fernverkehr zu. Und dann hat der Güterverkehr davon weniger. Ein bisschen Schummelei vielleicht.
So ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche.
Ja, und in Frankreich und in der Schweiz ist es auch, wissen wir auch, wo der Strom herkommt. Mhm. Und sicherlich in China ist es ganz anders.
Mhm. Herr Greichen vom Öko-Institut, wie sieht es denn aus mit dem Auto, wenn ich mit dem Auto in Urlaub fahre? Ist das in jedem Fall schwierig bis bedenklich? Sollte ich in jedem Fall auf die Bahn umsteigen? Oder ist das, wenn ich sag mal, mit 2 oder 3 Leuten im Auto bin, gar nicht so schlimm?
Ein volles Auto mit 4 Personen ist tatsächlich vom Energieverbrauch gar nicht so schlecht. Das ist auch nicht jetzt groß anders als die Bahn. Von den CO2-Emissionen, wie wir gerade schon diskutiert haben, hängt sehr davon ab, woher der Bahnstrom kommt. Wenn der aus erneuerbaren Quellen kommt, dann ist die Bahn natürlich viel besser als das Auto. Was ganz klar ist, das Flugzeug ist das emissionsintensivste. Wenn wir darauf verzichten, ist eigentlich jeder andere Modus besser.
Das ist ja schon mal ein Schritt nach vorn.
Und das sind dann eher noch graduelle Unterschiede. Ein Auto mit nur einer Person hat auch wieder einen relativ hohen Ausstoß. Also das kann nicht mit der Bahn mithalten.
Mhm. Einen anderen Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, ist das Kreuzfahrtschiff. Das ist ja klimatechnisch auch besonders bedenklich, habe ich gehört, Herr Greichen. Dabei ist der Schiffsverkehr doch eigentlich eher was vergleichsweise Effizientes, haben wir vorhin gehört.
Der Schiffsverkehr ist effizient, wenn ich viele Waren über die Welt schiffen will. Wenn ich Leute unterhalten will, im Grunde genommen ist ja ein Kreuzfahrtschiff kein Verkehrsmittel, um von A nach B zu kommen, sondern ein schwimmendes Hotel, wo die Leute bespaßt werden wollen, wo sie gut essen gehen, wo man dann auch sich von A nach B bewegt. Aber das ist gar nicht die Hauptaktion da oder die Hauptattraktion, sondern nur ein Teil des ganzen Programms. Und dadurch hat man relativ wenig Personen auf relativ viel Volumen, einen sehr hohen Anteil an Personal und auch viel Schwimmbäder, Casinos, die alle Strom verbrauchen. Deshalb ist der Energieverbrauch von Kreuzfahrtschiffen ziemlich hoch. Mhm. Das stimmt.
Vor den Nachrichten haben wir unter anderem darüber gesprochen, welche Rolle vielleicht auch quasi die Art der Unterkunft spielen kann in Sachen Klimaschutz. Das Kreuzfahrtschiff, was ja quasi ein schwimmendes Hotel ist, hat eine nicht gute Klimabilanz. Wie sieht es mit schicken Wellness-Hotels aus, Herr Greichen? Ist das was im Zweifelsfall ähnlich bedenklich ist oder fällt das nicht wirklich ins Gewicht, weil ich fahre ja ohnehin mit Auto oder mit der Bahn dorthin?
Das ist wirklich sehr unterschiedlich, Hotels. Da gibt es alles von relativ geringem Energieverbrauch, der dann auch nicht ins Gewicht fällt, bis hin zu sehr intensivem Energieverbrauch. Das kann man so pauschal, glaube ich, gar nicht beantworten. Das ist wahrscheinlich ein Teil dessen, was man sich angucken müsste, wenn man überhaupt die Zahlen finden würde als Kunde, wenn man eine Reise bucht. Aber wenn ich tatsächlich relativ umweltfreundlich anreise, nämlich mit Bahn oder vollem Auto oder Bus, dann ist der Energieverbrauch vor Ort von der Größenordnung ähnlich wie die Anreise, jetzt mal so ganz grob gesprochen. Das heißt, das ist nicht vernachlässigbar.
Okay. Frau Thomas, Sie haben ja durchaus bei Ihren Reiseveranstaltern auch eine Art Kodex, so einen Kriterienkatalog. Und da geht es eben nicht nur um den Transport, sondern auch um die Unterkünfte. Was legen Sie denn da für Maßstäbe an für eine nachhaltige, klimafreundliche Unterkunft?
Die Unterkünfte sind ja ein zentraler Punkt einer jeden Reise, weil wir dort unsere Nächte verbringen und uns wohlfühlen wollen. Umso wichtiger ist es, auf ökologische Bauweise zum Beispiel zu achten, Materialien, Baumaterialien aus der Region und auch alte Bautraditionen zu wahren, aber eben auch den Blick auf den Energiehaushalt eines Hotels zu legen, wo immer möglich Hotels auszuwählen, die auf erneuerbare Energieträger umgesetzt haben. Photovoltaik ist in vielen Ländern verbreitet mittlerweile, aber daneben eben auch die anderen Ressourcen in den Blick zu nehmen. Das Wasser ist ein ganz wichtiges Element beim Reisen. Gerade in wasserknappen Regionen gilt es da, sorgsames Wassermanagement aufzubauen und eben aber auch noch das Abfallmanagement in den Blick zu nehmen.
Also der Pool und
Plastik kennen wir ja alle.
Der Pool und die Bewässerung des Golfplatzes ist dann also tatsächlich ein heikler Punkt, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist insbesondere ein heikler Punkt, wenn wir in Regionen gehen, wo Wasser insgesamt knapp ist. Wenn wir also in Wüstenregionen Urlaub verbringen oder in Regionen, die auch temporär unter Wasserknappheit leiden, wie das beispielsweise Mallorca im letzten heißen Sommer gelitten hat. Mhm. Überall da muss man eben schauen, dass man nicht der einheimischen Bevölkerung das Wasser, das Trinkwasser nimmt, in dem Badepools bespielt werden.
Mhm. Frau von Stockert, Sie hatten vorhin im ersten Teil der Sendung schon mal gesagt, dass es auch bei den Unternehmen, bei den Hotels und so weiter, dass es da auch Anstrengungen gibt. Gibt es da auch Siegel, Zertifizierungen, auf die ich achten kann, die mir sagen, da ist jemand besonders klimafreundlich?
Ja, also es gibt eine ganze Menge an Siegeln. Das ist für viele sogar ein bisschen verwirrend, was es da alles gibt.
Sagen Sie uns die, die helfen.
Das ist ganz schwierig einzuschätzen. Ich glaube, da kann sogar Frau Thomas ein bisschen weiterhelfen als ich. Aber es gibt zum Beispiel in Deutschland Viabono, das ist ein Anbieter. Da gibt es beim DEHOGA-Bundesverband den Umweltcheck. Das ist noch ein relativ neues Tool, was in verschiedenen Abstufungen Gold, Silber, Bronze vergeben wird, wo eben auch jetzt nicht nur auf CO2, sondern auch verschiedenste Aspekte abgestellt wird. Es gibt im Ausland ganz verschiedene. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man sich vorher ein bisschen damit beschäftigt, wenn einem das Thema wichtig ist. Was aber vielleicht bei dem Thema auch noch eine Rolle spielt, ist, wenn man zu Hause bleibt, lebt man ja nicht per se klimaneutral. Das wird oft vergessen. Man isst auch zu Hause, man heizt auch zu Hause. Man ist zu Hause mobil mit Auto oder anderen Verkehrsmitteln und zum Beispiel Streaming. Also es gibt Studien, die besagen, dass eine Staffel Game of Thrones Streaming genauso schädlich ist wie ein Inlandsflug. Also insofern, man muss immer so ein bisschen relativieren, dass man ja zu Hause nicht CO2-neutral oder völlig nachhaltig lebt. Also insofern, das muss man dann immer so ein bisschen relativieren, wenn man sagt, der Urlaub ist so furchtbar klimafeindlich.
Herr Treber, wie ist das aus Sicht des Klimawissenschaftlers? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist Urlaub auf Balkonien eigentlich auch bedenklich dann aus Klimagründen?
Also normalerweise, wenn man sich einigermaßen verantwortlich aufstellt, dann ist natürlich zu Hause bleiben am besten, weil eben der Weg wegfällt und der Weg in der Regel ja die meisten Emissionen bedeutet.
Mhm. Aber man sollte natürlich sowohl zu Hause als auch am Urlaubsort tatsächlich darauf achten, was man da sonst noch tut wahrscheinlich. Ne? Das ist vermutlich auch nicht zu vernachlässigen.
Aber das ist eben die zweite Ebene.
Okay.
Die Antwort ist wirklich der große Block.
Okay. Zu uns ins Studio gekommen ist mein Kollege Thomas Meinhardt. Er hat für uns die Hörerfragen im Blick. Herr Meinhardt, was kommen denn besonders häufig für Fragen?
Die Bahn und das Fliegen, das, was wir schon ausführlich besprochen haben.
Ja.
Und noch ein Thema, was gerade angesprochen war, was man sonst noch tut, haben Sie eben gesagt. Und da hat Olaf Bartodizzi eine Anmerkung. Er sagt, im Sommer surft er gerne Wind, also ist Windsurfer, braucht ein Surfbrett. Im Winter fährt er Ski und auch noch Kanu und Kajak. Und das kann man nur mit dem Auto transportieren. Sonst hat man eben dann nicht sein eigenes Sportgerät dabei. Da bietet die Bahn keine Alternative.
Mhm. Frau Thomas, was sagen Sie dazu? Kann man solchen Leuten helfen, dass sie im Zweifelsfall doch mit der Bahn reisen können?
Ich glaube, da muss man ein bisschen recherchieren, wo was möglich ist. Es gibt einige Busunternehmen, die Sportgeräte durchaus mitnehmen. Wir reden ja auch über Bus als Alternative zur Bahn. Mit ein bisschen Recherche oder vielleicht auch ein bisschen Kreativität, wie kann ich mit mehreren Leuten dann vielleicht gemeinsam mir ein Transportmittel zusammenleihen, indem ich die Surfbretter dann gemeinsam transportiere. Da gibt es schon Möglichkeiten. Es ist vielleicht nicht immer der leichteste Weg, aber ein gangbarer.
Und das Sportgeräte leihen ist ja auch noch eine Alternative, aber dann immer nicht gerade da in der Qualität, wo man es gerne hätte. Gibt es da Möglichkeiten, sich im Vorab schon vielleicht dann doch mal nach Alternativen zu suchen?
Das macht sicherlich Sinn. Unsere Veranstalter sind so aufgestellt, dass sie natürlich besonders gute Kontakte in den jeweiligen Zielgebieten haben und über diese Kontakte so gut wie alles möglich machen können, wenn sie die Spezialisierung Richtung Skitouren, Wandern und Schneewandern anschauen. Da wird vor Ort natürlich auch das Material zur Verfügung gestellt. Ähnlich ist es bei Fahrradanbietern, die vor Ort eigene Fahrräder stehen haben. Und das ist eben aber auch bei unseren Kanu-Anbietern oder Segelanbietern, die mit eigenem Gerät in den Destinationen unterwegs sind.
Nächste Frage. Frau Eisert fährt gerne mit der Bahn. Sie hat angerufen aus Maxdorf in der Pfalz, 75 Jahre alt und bucht immer im Internet, sucht sich die Sachen raus, ruft dann im Zweifelsfall auch an und das klappt bei ihr. Aber Hanna Stadelhöfer hat Einwände. Sie sagt, eine Vereinheitlichung der europäischen Bahnbuchungssysteme wäre sehr hilfreich. Da gibt es noch viel zu viel Nationales. Ist da auf EU-Sicht Änderung in Sicht? Auf EU-weite Sicht.
Frau von Stockart, können Sie da eventuell was dazu sagen, inwiefern dort ein Silberstreif am Horizont ist? Denn bisher ist es ja auch beispielsweise so, wenn ich bei der Bahn versuche, ein Ticket für Lissabon oder so zu buchen, dass mir oft gar nicht erst der Preis angezeigt wird, weil das gar nicht denkbar ist offenbar für die Bahn.
Ja, also so das Thema Seamless Travel, wie es im Internationalen so schön heißt, also eine möglichst
Seamless
Travel.
Was ist das?
Also im Prinzip nahtloses eine möglichst Reisen. Nahtlose, ein möglichst nahtloses Reiseerlebnis, am besten von Tür zu Tür. Das wäre das Ideal, davon sind wir noch eine ganze Ecke weg. Es gibt immer mal wieder auch auf EU-Ebene Bestrebungen, solche Plattformen zu kreieren, wo man den Kunden eben solche Reiseerlebnisse ermöglicht, aber da sind wir noch eher am Anfang.
Tatsächlich ist es ja bisher eher so, dass Thalys und TGW inzwischen gar nicht mehr so richtig über die Bahn zu buchen sind beispielsweise, ne? Dass es eher in die andere Richtung geht.
Ja, ich denke mal, wenn wir jetzt über das Thema Bahn attraktiver machen, was die Bundesregierung sich hier auf die Fahnen geschrieben hat, reden, dann wird es auch um solche Themen gehen müssen, weil das ist ja genau das, worum es gehen soll, das Bahnfahren attraktiver zu machen für den Kunden.
Mhm. Nächste Frage.
Geht's zu den Verkehrsmitteln, die Herstellungsprozesse. Ein Flugzeug ist ja wahrscheinlich schwieriger herzustellen mit mehr CO2-Verbrauch als ein Bahnwaggon oder eine Bahnlokomotive. Gibt es da schon Untersuchungen, die sozusagen ein bisschen über die reine Transportleistung hinausgehen?
Ja, sprechen wir bei der CO2-Bilanz der einzelnen Verkehrsträger tatsächlich eigentlich nur über den Verbrauch oder fließt da auch die Produktion mit ein? Herr Treber, können Sie da eventuell was dazu sagen?
Da muss man genau schauen, wie oft ich das nutze. Das Fahrzeug, das ist ein PKW, der steht ja 23 Stunden am Tag ungenutzt rum. Und da muss auch produziert werden. Hingegen der Zug, der fährt ja 16, 18 Stunden pro Tag. Das heißt, da ist eben die Umlage pro Kilometer von der Herstellung ist eine ganz andere. Das heißt, beim PKW ist ein hoher Beitrag der Produktion dabei, bei der Bahn oder beim Flugzeug viel weniger.
Und die Züge werden in der Regel auch Jahrzehnte benutzt.
Das kommt noch dazu, ja.
Ja.
Eine andere Anmerkung dann wieder gegen den Zug kommt von Markus Chimber. Er sagt, Sie haben eben ein kleines Auto, aber ein Familienauto, zwei Erwachsene, zwei Kinder. Und sie fahren damit auch 900 Kilometer nach Ungarn, weil sie dann am Balaton auch das Auto benutzen können und da beweglich sind. Also der Komfort und der Spaß, da kommt der Zug einfach nicht mit, weil es auch einen Autoreisezug dorthin nicht gibt.
Ja,
also das spricht für den PKW, aber
man könnte ja auch durchaus darüber reden, mit dem Zug zu fahren und stattdessen dort vor Ort ein Auto zu buchen, einen Mietwagen zu nehmen. Es gibt ja tatsächlich viele Reiseziele, wo man das tatsächlich braucht, Frau Thomas. Also wo man ohne Auto eigentlich gar nicht vor Ort zurechtkommt. Inwiefern würden Sie da sagen, ist der Mietwagen tatsächlich vielleicht dann auch eine Variante oder braucht es doch tatsächlich den Autoreisezug?
Ja, das ist so ein bisschen tatsächlich die Frage, über welche Region wir reden. Mietwagen sind überall da natürlich eine Lösung, wo kein öffentlicher Nahverkehr in der Destination besteht und der Reisegast vor Ort aufgeschmissen wäre. Aber es gibt viele Regionen, wo Alternativen bestehen. Zum Beispiel Mallorca hat in den letzten Jahren ein massives Problem damit, dass so viele Mietwagen unterwegs sind, dass die Straßen überfüllt sind und man dann im Stau steht. Auch das ist nicht wirklich Urlaubsfeeling, wenn man mal ehrlich ist. Ich glaube, wir müssen mal wieder offener sein, einfach auch Dinge auszuprobieren vor Ort. Das macht man vielleicht nicht mit einer 4-Personen-Gruppe, mit Familien, die ihr ganzes Gepäck dabei haben. Aber überall da, wo ein bisschen mehr Abenteuerlust auch möglich ist, würde ich immer dazu raten, einfach auch mal vor Ort die öffentlichen Busse auszuprobieren, mit dem Sitznachbarn ins Gespräch zu kommen und einfach auch die Alternativen mal wieder zu sehen.
Abenteuerurlaub also. Die nächste Frage.
Ja, das kleine Abenteuer, das man eben hat, indem man sich auf eine fremde Kultur einlässt, indem man sich auch auf die Menschen vor Ort einlässt.
Früher waren es die Postschiffe. Kerstin Schröder ist aufgefallen, da wird jetzt für die Hurtigrouten viel Werbung gemacht. Und sie fragt sich, jetzt gibt es ja schon die Kreuzfahrten im Mittelmeer, in der Ostsee. Jetzt wird auch noch vermehrt für Kreuzfahrten ganz in den hohen Norden geworben. Ist das eigentlich gut oder sind diese Kreuzfahrten, weil die Schiffe nicht so groß sind, vielleicht sogar umweltfreundlicher? Was ist davon zu halten?
Ja, Herr Greichen, möchten Sie eventuell was dazu sagen? Kreuzfahrten in den hohen Norden? Ist das vielleicht sogar eine eher klimafreundliche Variante, weil die Schiffe kleiner sind?
Tendenziell gilt auch bei Schiffen, je größer, umso energieeffizienter. Aber beim Kreuzfahrtschiff ist halt die entscheidende Frage, wie viele Menschen bringe ich auf wie viel Platz unter? Und energieeffizient wird es, wenn die Leute eher eng beieinander sind und ineffizient, wenn man sehr viel Platz pro Person hat. Als Kreuzfahrtschiff muss man im Grunde genommen vergleichen mit, ich würde dann ein Hotel gehen. Und das halt, musst du nicht angucken, was für ein Hotel wäre das, wie viele Emissionen hat das. Aber auch die Kreuzfahrtschifffahrt muss so wie der Flugverkehr Strategien und Technologien entwickeln, um CO2-emissionsfrei unterwegs zu sein.
Da gibt es ja auch durchaus ein paar Ansätze, Frau von Stockart, hinsichtlich CO2-Kompensation speziell, also Reduktion speziell bei den Kreuzfahrtschiffen. Gibt es da auch irgendwelche Dinge, auf die ich als Gast achten kann, wenn ich klimafreundlich reisen möchte?
Ja, es gibt mittlerweile Schiffe, die mit LNG, also mit Flüssiggas fahren. Das ist sicherlich die Weiterentwicklung von früher Schweröl über Diesel jetzt eben in die Richtung. Es gibt auch Unternehmen, die noch weiter forschen, also gerade Hurtigrouten, weil das gerade ein Thema war, denkt über andere Varianten nach und setzt die auch zunehmend ein Richtung Hybridtechnologie. Also da gibt es verschiedene Sachen oder auch flüssig Biogas. Das ist dann nochmal eine bessere Variante, weil es aus Fischabfällen gewonnen wird. Also das sind so Varianten, die in Zukunft sicherlich auch eine Rolle spielen. Und insofern, ja, da passiert was. Die Branche tut was und es kann natürlich immer noch mehr werden. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir Schritt für Schritt vorwärts gehen und nicht irgendwo stehen bleiben.
Die Kreuzfahrt ist ja so der Inbegriff der Urlaubsreise. Nur um das nochmal ins Verhältnis zu setzen. Es gibt ja auch ganz viele Geschäftsreisen, die auch stattfinden und die fliegen viel. Ist das eigentlich das größere oder das kleinere Problem klimatechnisch? Kann man das irgendwie einschätzen, Herr Greichen? Flugreisen von Geschäftsreisen? Reisen mit Urlaubsreisen, ist das eine vielleicht mehr oder weniger bedenklich?
Also fürs Klima ist eine Reise eine Reise. Von der Menge habe ich Zahlen gesehen, ich weiß aber nicht, wie verlässlich die sind, dass so 30-40% der Fluggäste geschäftlich unterwegs sind. Auch im Geschäftsreiseverkehr kann man natürlich viel vermeiden oder anders reisen. Also zum einen durch nicht physische Treffen, sondern Videokonferenzen und Ähnliches. Aber auch über Bahnfahrten. Also ich habe jetzt von einer großen Firma gehört, wo die Geschäftsleitung gesagt hat, wenn man eine Dienstreise per Zug macht, werden die Kosten über eine zentrale Kostenstelle bezahlt. Wenn man fliegt, muss man das als Projekt bezahlen. Aus der Logik des Unternehmens ist das, die Bahnzeit ist Arbeitszeit. Da kann man lesen, da kann man am Laptop arbeiten. Währenddessen im Flugzeug verbringt man die meiste Zeit mit Stehen, mit Warten, mit Sicherheitskontrollen. Das ist eine verlorene Zeit. Und der Projektleiter hat euch Interesse, dass seine Mitarbeiter Zug fahren, weil er es nicht selber bezahlen muss. Und die Firma gewinnt, profitiert davon auch.
Eine Hörerfrage dazu war, nehmen die durch Videokonferenzen, nehmen da die Reisen tendenziell ab? Kann man da was feststellen?
Frau von Stockart, was ist Ihr Eindruck? Gibt es da tatsächlich eine Abnahme von Reisen, Flugreisen, vielleicht Geschäftsreisen? Ist da irgendwo ein Trend zu erkennen oder ist das eher auf einem Level bisher?
Also ich glaube nicht, dass die Geschäftsreisen in den letzten Jahren deutlich abgenommen haben. Sicherlich wird das ein oder andere ersetzt. Auf der anderen Seite gibt es dann auch wieder immer mal wieder neue Notwendigkeiten, warum man auf Dienstreise geht. Innerhalb Deutschlands ist sicherlich die Bahn durchaus eine Alternative. Allerdings kommt es eben auch da wieder auf die Zeiten an. Und auch da geht es dann wieder darum, die Bahn in irgendeiner Form schneller und komfortabler zu machen. Man hat jetzt gesehen an dem Beispiel Berlin-Nürnberg, das ist so eine Strecke, die relativ neu im Programm der Bahn als sehr schnelle Strecke drin ist. Da ist jetzt mittlerweile in 3 Stunden von Berlin in Nürnberg. Das hat dazu geführt, dass die Flugstrecke eingestellt worden ist. Also es ist möglich, aber es man braucht Investitionen und einfach Innovationen auch bei der Bahn, um Strecken attraktiver zu machen und dann auch für Geschäftsreisen attraktiver zu machen, weil viele Geschäftsreisen sind tatsächlich eintägige Geschäftsreisen ohne Übernachtung und da muss man in irgendeiner Form halt an einem Tag hin und zurückkommen und das ist eine zeitliche Frage auch.
Herr Treber wollte an der Stelle noch kurz was ergänzen zu den Geschäftsreisen.
Das sollte unbedingt erwähnt werden. Es gibt ja Business Class. Das heißt, die Knieabstände sind viel größer. Das heißt, der Flugzeug ist dann viel dünner, weniger dicht besetzt. Und das sind die Emissionen halt auch viel höher als in der Economy Class.
Also wenn ich Business Class fliege, ist Fliegen eigentlich noch schlimmer, würden Sie sagen. Okay, nächste Frage.
Herr Güttner aus Dresden wünscht sich, dass die Monatskarten, die man in Dresden beispielsweise hat, auch in Berlin gelten oder dass die Bahn bessere Angebote macht, Monatskarten, Städtetickets und Bahnreisen zu verknüpfen. Bisher gilt ja wohl nur die Fahrt zum Bahnhof und dann zum Hotel als Teil der Bahnfahrt.
Frau Thomas, das klingt auch nach was, womit man den Bahnverkehr angenehmer machen könnte, wenn da irgendwie der öffentliche Personennahverkehr besser eingebunden wäre. Was ist Ihr Eindruck von solchen Gedanken?
Die Bahnangebote sind in der Tat so, das haben Sie gerade ja schon richtig genannt, dass die An- und Abreise auch mit dem öffentlichen Nahverkehr schon inkludiert ist in den meisten Tickets der Deutschen Bahn. Interessant wird es aber natürlich insgesamt nicht nur für Reisegäste, sondern denke auch für alle, die in städtischen oder ländlichen Regionen wohnen, dass der öffentliche Nahverkehr insgesamt stärker gefördert wird und da die Monats- und Jahreskarten vergünstigt angeboten werden, um mehr Menschen tatsächlich für den öffentlichen Nahverkehr auch zu gewinnen.
Okay, die nächste Frage.
Ja, noch die Radreisen sind sehr beliebt bei Familie Rolf Ketterer, aber er sagt, die Möglichkeit mit der Bahn dahin zu kommen, mit dem Fahrrad, das ist nicht immer so ganz super, obwohl es so viele schöne Strecken in Europa gibt.
Ja, Transport von Sportmitteln hatten wir ja eben schon. Wie sieht das speziell mit dem Fahrrad aus, Frau Thomas?
Das ist besser geworden. Man muss die Bahn ja auch mal loben dürfen, finde ich. Es war lange Zeit so, dass im ICE generell keine Fahrräder mitgenommen werden dürften. Die neuen ICEs haben dafür einzelne Waggons vorgesehen, wo das eben möglich ist nach Voranmeldung. Das ist noch eine sehr geringe Kapazität. Aber auf den Regionalzügen ist die Mitnahme von Fahrrädern schon möglich.
Der Bedarf wächst, ja.
Der Bedarf wächst und da muss auch der Bahnfahr, also da muss auch das Bahnangebot wachsen.
Ja, dann kommen wir so langsam zum Ende der Sendung. Vielleicht, Frau von Stockert, was stellen Sie sich vor, der Reiseverkehr, unsere Art zu reisen, wie werden die in den nächsten, ich sag mal, 10 bis 15 Jahren klimafreundlicher werden? Was sind da die wahrscheinlichsten Punkte, die wir da als Verbraucher bemerken werden?
Ich glaube, nachhaltige Angebote werden sichtbarer werden. Das liegt einfach daran, dass der Kunde es auch will. Ich meine, das ist letztlich immer eine Sache von Angebot und Nachfrage. Bisher ist der Kunde relativ unbereit, für nachhaltige Angebote zu zahlen. Er sieht das Thema durchaus als wichtig an, aber wenn es dann um die Entscheidung geht, wohin geht's und zu welchen Preisen verreise ich, spielt die Nachhaltigkeit bisher eine relativ geringe Rolle. Ich denke, das wird sich in Teilen ändern. Und das wird auch dazu führen, dass es einmal mehr nachhaltige Angebote gibt und dass diese auch sichtbarer werden. Auf der anderen Seite, glaube ich, wird es zunehmend tatsächlich dahin gehen, dass alternative Kraftstoffe, alternative Möglichkeiten, Mobilität zu betreiben, eine große Rolle spielen werden. Und ich hoffe, dass wir da hinkommen, dass wir nicht mehr darüber diskutieren, wie viel dürfen wir reisen oder wohin dürfen wir reisen, sondern wie kriegen wir es hin, das möglichst klimaneutral zu machen.
Herr Treber, was denken Sie in 10, 15 Jahren, wie werden wir da reisen? Was wird sich da geändert haben?
Ich glaube, das Selbstverständnis wächst, dass der Urlaub das Klima doch sehr beschädigt und dass dann auch ein Umdenken eintritt, dass man sagt, der Urlaub selbst, doch der Weg ist vielleicht auch das Ziel und ich schätze ganz andere Sachen, als das bisher schätze. Und da ist wichtig zu sagen, diejenigen Menschen, die Geld haben, die haben da eine besondere Verantwortung, weil wenn man Geld ausgibt, kommen dann gerade viele Emissionen heraus und dass man das in richtige Richtung lenkt, dass eben das Klima nicht so schädigt. Mhm.
Herr Greichen, sehen Sie das ähnlich oder denken Sie, es wird an anderen Stellen was passieren und eigentlich wird sich der Urlaub selber nicht verändern, sondern nur die Treibstoffe, mit denen wir arbeiten?
Also ich hoffe, dass das alternative Reisen einfacher wird. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass es sehr mühsam sein kann, über Ländergrenzen hinweg eine Bahnreise zu organisieren. Wenn das so bequem wäre wie ein Flugticket, das wäre, glaube ich, ein sehr großer Fortschritt, um es auch praktikabler zu machen. Ich glaube aber gleichzeitig, dass es nicht ohne staatliche Regulierung, Preisanreize und Ähnliches gehen wird. Also nur zu erwarten, dass die Konsumenten, die Touristen selber entscheiden, ich will einen geringeren Umweltauswirkung haben und zahle dafür mehr, ich setze Reise länger so, das wird von alleine nur ein kleiner Prozentteil der Bevölkerung machen. Und da ist dann tatsächlich auch staatliches Handeln gefordert.
Ganz kurz noch, Frau Thomas vom Forum Andersreisen, was denken Sie, was wird sich am sehenswertesten ändern, am auffälligsten an unserer Art Urlaub zu machen?
Ja, wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich sagen, dass nachhaltiges Reisen zum Selbstverständnis wird, dass einfach jede Reise nach nachhaltigen Gesichtspunkten gestaltet wird. Und da sehe ich zum einen natürlich den Reisegast, der seine Entscheidungen entsprechend trifft im Fokus, aber vor allen Dingen auch die Anbieterseite. Ich glaube, dass die Wirtschaft ist in der Hand hat, auch mit und ohne staatliche Regulierung, weil staatliche Regulierung ist immer so das Letzte, was man ja eigentlich haben möchte, aber auch auf Freiwilligkeit zu setzen und die Angebote entsprechend zu gestalten, damit der Reisegast entsprechende Auswahl hat.
Damit geht unsere Sendung zu Ende. Vielen Dank an meine Gäste, meine Experten Manfred Treber von Germanwatch, Nicole von Stockert vom Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft, Jakob Greichen vom Öko-Institut und Petra Thomas vom Forum Andersreisen. Vielen Dank auch an alle Hörer und Hörer, die sich mit Fragen und Anregungen beteiligt haben. Danke Thomas Meinert und die Kollegen hinter den Kulissen in Produktion und Technik und am Hörertelefon. Nächste Woche meldet sich der Marktplatz dann aus dem Forstamt in Trier-Quint. Thema dann Wildmannsheil, der Weg zum Jagdschein und ins Revier. Kommenden Donnerstag der Marktplatz 10 nach 10 hier im Deutschlandfunk. Dann mit meiner Kollegin Jule Reimer am Mikrofon. Hier meldet sich nach den Nachrichten meine Kollegin Susanne Kuhlmann mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Bei ihr geht es dann um Schiffe im Hafen. Das war's mit dem Marktplatz für heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.